Willkommen zum Themenkarussell. Heute geht es in unserer Podcast-Folge um ein spannendes Thema. Es ist so spannend, dass man eigentlich gar nicht drüber reden möchte. Es geht ums Scheitern. Und wo wir gescheitert sind, erfahrt ihr jetzt. Stimmt's, Marvin?
Ja, ist doch ein spannendes Thema, das wir heute ausgesucht haben. Und zwar bin ich da drauf gekommen, weil ich in der Vergangenheit, ich glaube, ich hatte es hier an dem Zeitpunkt oder hier in unserem Podcast schon mal erwähnt. Ich habe mich eine ganz schön lange Zeit bei Rock Your Life, das ist ein ehrenamtlicher Verein, engagiert. Und es gab immer so Summits oder Versammlungen, so einmal, zweimal im Jahr, wo sich alle Vereine, die deutschlandweit aktiv sind, getroffen haben. Und irgendwann war bei so einer Versammlung auf dem Ablaufplan stand an einem Abend eine Fuck-Up-Night drauf. Und naja, drunter stand halt, es gibt einen Kasten Bier kostenlos dazugestellt. Deswegen haben wir gesagt, okay, gehen wir da doch einfach mal hin. Ich weiß nicht, ob du schon mal eine Fuck-Up-Night gesehen hattest, David, oder ob mal schon mal bei einer dabei warst.
Nee, ich habe noch keine live gesehen. Aber vielleicht kannst du mal erklären, was es ist. Vielleicht wissen das einige noch nicht.
Genau, also eine Fuck-Up-Night ist quasi eine Nacht oder kannst du ja auch tagsüber machen, wo du einzelne Leute hast, die einfach von gescheiterten Stories erzählen. Also es können Dinge sein aus dem Privatleben, es können Dinge auf der Arbeit sein oder jetzt quasi in diesem Rock Your Life-Kontext waren es natürlich auch so Stories aus dem eigenen Verein häufig. Aber halt vor allem in Geschichten darüber, wo man mal so richtig abgefuckt hat. Und das habe ich jetzt 2-3 Mal schon gemacht und ich fand es von Mal zu Mal immer besser, weil wir viel zu selten, glaube ich, und das hast du schön gerade gesagt, wir viel zu selten darüber sprechen, dass es halt manchmal nicht gut läuft. Und häufig kann man halt aus diesen gescheiterten Geschichten einiges noch ziehen. Deswegen, David, du hast ja, glaube ich, eine Geschichte oder vielleicht sogar mehrere mitgebracht. Deswegen, ich bin mal gespannt. Ich kenne sie selber noch nicht. Deswegen bin ich mal gespannt, was du heute mitgebracht hast.
Ja, bei mir ist es so, für die Vorbereitung auf die Folge musste ich mir ziemlich lange überlegen, wo ich das letzte Mal gescheitert bin. Einfach aus dem Grund, ich glaube, viele Dinge, wo man scheitert, sind einfach Kleinigkeiten, die vergisst man schnell und generell verdrängt man ja eh die Dinge, wo man gescheitert ist. Und ein Thema, was mir aufgefallen ist, und das Thema ist, oder die Story ist eigentlich noch nicht abgeschlossen, ist das Thema Minimalismus. Und zwar beschäftigt uns beide das Thema schon seit längerer Zeit und ich glaube, mich tatsächlich sogar einen Ticken länger als dich.
Das wird mich jetzt überraschen, aber ist es wirklich so? Wann hast du dich dafür angefangen zu interessieren?
Glaube schon. Ich meine Ende 2017, Anfang 2018.
Okay, da bist du mir mehr als ein Jahr voraus.
Ja, und genau das ist der Witz der Sache. Denn ich habe mich super lange mit dem Thema beschäftigt und am Anfang war der Hype bei mir auch sehr groß. Also ich kann ja mal kurz erzählen, wie ich draufgekommen bin. Und zwar habe ich das Thema gehört von einem Technik-YouTuber und der hat einen ganz clean Look, ein ganz cleanes Design und hat dann erzählt, dass es da eine spannende Doku gibt, nämlich The Minimalists auf Netflix. Und die habe ich mir angeguckt und den Kerngedanken dann hinter dem Minimalismus oder so, wie sie es erzählt haben, fand ich total spannend. Nämlich einfach, dass seine Wohnung zu entleeren und sich auf das Wesentliche zu fokussieren, beziehungsweise auf das Wesentliche zu fokussieren, was einem Spaß macht. Mit dem Gedanken, den ich so super toll fand, habe ich dann überlegt, ja, was kann man alles machen? Habe hier und da geguckt. Dann gibt es auch noch den Cutter, beziehungsweise also den, der für The Minimalists gefilmt hat und dann auch am Ende das geschnitten hat.
Ich wollte gerade sagen, er ist auch eigentlich der Regisseur tatsächlich, ne?
Ja, ich glaube, genau, ist auch der Regisseur, das ist Matt DiVella und der hat auch einen YouTube-Kanal und da habe ich mir ein paar Inspirationen hergenommen und dann war das bei mir so ein Hype Also ich dachte mir so, geil, und das muss ich jetzt umsetzen. Und dann gab's.
Aber dann war das noch mal kurz zwischendurch gefragt, dann war das so Ende 2017, Anfang 2018. Davon sprechen wir gerade.
Genau.
Okay, weil du gesagt hattest, dass die Story ja noch nicht zu Ende ist. Deswegen bin ich mal gespannt, wie lange sie andauert. Aber gut, sorry.
Richtig. Und dann ging es sogar so weit, dass ich bei Kickstarter, war es, glaube ich, eine Kampagne gesehen habe für Slide Phone 2. Also einem Handy, was dich vom Smartphone-Alltag wegbringen soll und nur noch die wesentliche Funktion eines Telefons unterstützen soll. Nämlich telefonieren, SMS, vielleicht noch ein Wecker, aber ja, halt was eigentlich nur ein normales Telefon macht.
Vor allem, man denkt halt in dem Bezug oder in dem Kontext überhaupt nicht an dich, wenn ich das mal so sagen darf, in Bezug auf Technik vor allem.
Genau, ich bin nämlich eigentlich voll der Technik-Nerd und ich liebe Spielereien, vor allem technische Spielereien. Naja, jedenfalls mit den ganz vielen Ideen und Inspirationen habe ich dann versucht, mein Leben zu entrümpeln, zu entschlacken und mich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren. Und ich sag mal so, ich habe es geschafft, mich auf die wesentlichen Dinge zu fokussieren und auch mal mein iPhone durchzugucken, ob ich Apps habe, die ich nicht genutzt habe und so weiter. Und ich sitze zum Beispiel gerade auch an einem Schreibtisch, wo steht Chaos German Style, also das ist so ein Plakat, wo 4, 5 Büroklammern nebeneinander sind und eine ist halt falsch herum. Aber das fällt halt auch nur Leuten auf, die ein fällt nur Leuten auf, die es triggert. Also, dass halt die Büroklammer falsch rum ist.
Ja, dazu zähle ich mich. Also, als ich das letzte Mal da bei dir war oder das Mal davor und ich das gesehen habe, es ist schon schwierig, sich das anzugucken.
Genau, und mich triggert es auch. Allerdings bin ich eigentlich schon seit Kindheit eher so ein chaotischer Mensch. Und ja, ich bin jetzt immer noch eigentlich dabei, in diesem minimalistischen Prozess mich zu entwickeln. Ich bin aber quasi noch an keinem Zustand angelangt, wo ich sagen würde, ich bin jetzt ein Minimalist. Und Marvin hat ja gesagt, er hat deutlich später angefangen, Minimalist zu werden. Und das war wann? Also wann wurdest du inspiriert?
Juli 2019. Die Inspiration ist nämlich unser gemeinsamer Rumänienurlaub gewesen.
Ja, und da haben wir dann halt auch mal ein bisschen zusammen drüber geredet. Und dann ist Marvin halt in seine neue Wohnung irgendwann eingezogen. Und ja, wenn ich mir ihn heute angucke, ist er halt Minimalist durch und durch. Und wenn ich mich angucke, nee, da bin ich noch sehr, sehr weit von entfernt. Und ja, das ist so ein bisschen mein Fuck-up, weil ich das sehr gerne sein würde und quasi auch mein Bestes gebe, aber das Beste nicht gut genug ist, weil es ja im Alltag dann doch mehr nach hinten rutscht oder in den Hintergrund gerät. Ja, das ist eigentlich auch die Story.
Ich finde das, also nicht nur, weil es Minimalismus als Thema hat, finde ich das eine interessante Story. Vor allem, wenn man dich ein bisschen besser kennt, ist das ja so eher untypisch, dass man eine Sache, die man sich ganz und die ja eigentlich du dir dann ja offensichtlich seit 3 Jahren vornimmst und du da immer noch hinterstehst, das ist eigentlich eher untypisch, dass du es halt noch nicht geschafft hast in dem Sinne. Auch wenn man, eine Side Note, Minimalist zu sein bedeutet ja nicht, so und so viele Dinge irgendwie weggemacht zu haben oder sonst was. Das ist ja auch so ein bisschen, irgendwann muss man ja auch zufrieden damit sein. Ne? Das ist ja ein ongoing struggle.
Genau, ich bin aber noch nicht zufrieden.
Genau. Also deswegen, es gibt keine Anzahl der Dinge, die du halt, oder ein Prozentsatz der Dinge, die du wegwerfen musst oder verschenken musst oder sowas. Und dann bist du Minimalist, das wollte ich damit sagen. Aber mal direkt dazu gefragt, wieso glaubst du, dass das gerade bei dem Thema schwierig ist?
Schwierig, also du meinst, weshalb ich es quasi immer noch nicht geschafft habe?
Ja, so wollte ich es jetzt nicht ausdrücken, aber ja, das meine ich damit.
Weil, ich weiß nicht, ich glaube, das muss eine Art Passion sein. Oder bei mir ist es, das muss in mir ein Feuer entfachen und das muss mich halt auch so begeistern, dass es mich in den Fokus, also dass es der einzige Fokus ist, den ich quasi habe und dass das dauerhaft ist, also ein Dauerzustand bei mir ist, das ist schwierig, weil ich kann mich für sehr viele Dinge begeistern und lasse mich auch von sehr viel inspirieren, manchmal auch ablenken, aber auf jeden Fall sehr viel neuer Inhalt und da ist es schwierig, dann quasi so an Grundsätzen oder an neuen Ideen und Dinge, die man gerne mal umsetzen würde, festzuhalten.
Und okay, wie geht's dir damit, wenn du das quasi auch anderen Leuten erzählst? Weil ich meine, du gehst ja jetzt auch offen damit um. Ich meine, du erzählst es gerade in dem Podcast.
Richtig.
Wie geht's dir damit, wenn du drüber nachdenkst?
Bisschen entlastend, weil ich gebe eigentlich gerade einen Fehler zu und habe es vorher versucht, nicht als Fehler zu sehen. Es war mehr, ja, es ist immer noch ein Prozess und er hält halt an. Und das ist es immer noch. Aber mittlerweile muss ich halt sagen, es gibt, natürlich ist das Ganze ein Prozess, aber irgendwann sollte der Prozess halt auch zu Ende sein und sollte halt kein Dauerzustand sein. Bei mir ist es halt mehr ein Dauerzustand als ein Prozess. Und deswegen habe ich gerade auch beim Erzählen gemerkt, ich muss mich halt jetzt mehr dran klemmen, nochmal wieder Sachen auszusortieren. Und da bin ich tatsächlich auch gerade dabei. Aber ich muss halt zum Ende kommen, beziehungsweise vielleicht mir auch ein Ziel setzen, was für mich dann Minimalismus überhaupt bedeutet, damit ich dieses Ziel dann auch erreichen kann. Oder eben auch sagen kann, hey, ich werde das Ziel auf jeden Fall nicht erreichen und ich kann es quasi von meiner To-Do-Liste streichen.
Ich finde es mega inspirierend, auch wie offen du damit umgehst, weil ich glaube, für jeden von uns ist es schwierig zuzugeben, wenn man auch einfach mal, wenn man wenigstens partiell gescheitert ist. Wir wollen ja nicht sagen, dass du damit jetzt, dass das ganze Projekt Minimalismus für dich beendet ist, sondern man muss es halt anders angehen und so, wie man es halt eben machen möchte. Aber deswegen vor allem mega cool, dass du dich einfach so geöffnet hast und es auch einfach mal in die Runde erzählt hast, auch wenn wir beide jetzt gerade nur miteinander sprechen und uns angucken können.
Ja, vielleicht hilft es ja auch dem einen oder anderen. Und ich glaube, Minimalismus ist ja auch ein Thema, was uns beide so sehr beschäftigt, dass wir mal eine gesonderte Folge dazu machen. Und jetzt bin ich auch ganz gespannt, was deine Fuck-Up-Story ist.
Ja, ich musste nicht lange drüber nachdenken, welche Geschichte ich heute einfach mal mitbringen möchte und jetzt erzählen möchte.
Ich bin gespannt.
Und zwar ist das die Geschichte, die, naja, wie ich am Ende meinen Bachelorabschluss erhalten habe, beziehungsweise die Monate vorher. Und ich muss ein bisschen ausholen und ich glaube, die habe ich in so einem Rahmen auch noch nie erzählt. Ich glaube, ganz detailliert habe ich so sie dir auch zum Beispiel noch nicht erzählt, obwohl wir über viele Dinge sprechen. Aber genau. Ja, also wie ihr vielleicht wisst und du weißt ja, wovon ich spreche, habe ich ja ein duales Studium gemacht. Muss einfach nur dafür oder ist quasi die Info dafür, dass du, wenn du ein duales Studium machst, meistens ein festgelegtes Ende hast. Das heißt, du kannst eigentlich nicht überziehen, es sei denn, du holst dir noch eine Ausnahmegenehmigung. Und wenn du jetzt irgendwie das privat machst oder sowas an der Uni, dann kümmert es eigentlich keinen, ob du das ein Semester dranhängst oder halt nicht. Und deswegen, ich war quasi im letzten Semester ungefähr meines Studiengangs und ich muss ehrlich sagen, die Fuck-Up-Story fängt eigentlich schon Jahre vorher an, dass ich die Disziplinen, auch die Klausuren in der Zeit oder in dem Semester zu absolvieren, in dem sie vorgeschrieben waren, die Disziplin hatte ich nicht. Und ich habe mich immer so ein bisschen, ich habe das immer so nach hinten geschoben und habe halt auch echt prokrastiniert. Ich habe ja nicht gar nichts gemacht, sondern ich habe halt nichts für die Uni gemacht, sondern eher dann in Richtung politisches oder ehrenamtliches Engagement und dann halt viel mit Freunden gemacht, Urlaub gemacht und sonst was halt, ne? Und ja, dann war es halt irgendwann auch sehr knapp und man hatte in meiner Uni immer 3 Versuche. Und wenn der 3. Versuch halt nicht bestanden ist, dann kannst du das Modul nicht mehr bestehen und du kannst deinen Studiengang logischerweise dann nicht mehr bestehen. Bedeutet, du wirst exmatrikuliert. Das ist in einem dualen System aber nicht vorgesehen, weil du musst bestehen, ja, weil du hast ja danach auch ein Übernahmejahr, das du absolvieren musst. Ja, und dann war das, ich glaube, jetzt muss ich kurz überlegen, welches Jahr das war. Das müsste 2018 gewesen sein. Im Anfang des Jahres, 2018, ist mir so langsam gedämmert, oh, du musst ja einige Klausuren noch nachholen. Und ich habe dann einen Zweitversuch tatsächlich relativ am Anfang gehabt. Und ich war eigentlich fest davon überzeugt, dass ich diesen Versuch bestehe und dass ich quasi meinen normalen Plan danach, die Klausuren weiter abzuarbeiten, dass das halt alles funktioniert. Und ich erinnere mich daran, dass ich mit meiner damaligen Freundin und einem anderen Freund und seiner Freundin bei uns hier im Cotton Club Billard spielen war. Und ich habe im Online-Campus, das hatten wir quasi als App, dann, während wir quasi Billard gespielt hatten, die Nachricht bekommen, dass ich die Klausur nicht bestanden habe. Und auf einmal war quasi wie sagt man das so schön, mein Plan, der mit sehr heißer Nadel schon gestrickt war, der ist dann innerhalb von Sekunden auseinandergefallen. Und ich muss ehrlich sagen, in dem Moment habe ich so eine Panik gespürt, wie ich sie halt vorher noch nie gespürt habe.
Und das glaube ich dir.
Ja, und ich habe halt echt gedacht, dass ich, ja, ich hab gedacht, okay, alles klar, ich habe quasi alles schon an den Nagel hängen wollen und habe gesagt, nee, das ist es halt. Und im Nachhinein hätte ich, meine Freundin hat damals richtig gut reagiert und hat dann einfach mich versucht runterzubringen und mit mir dann auch, mir auch gesagt, okay, du musst den Plan erarbeiten, musst da Bescheid sagen auf der Arbeit und so. Und ich hatte natürlich total Angst gehabt, das auch zuzugeben, ne? Also wir mussten dann auch unsere Ausbildungsabteilung dann Bescheid geben, dass das halt, dass es halt knapp wird alles, ne? Und habe mich dann erst dann natürlich nicht getraut, weil man möchte genau dieses Scheitern ja auch nicht zugeben. Und genau, und dann da saß ich dann quasi, ne? Also abends konntest du nicht schlafen. Ich weiß nicht, ob du das auch mal hattest, David, dass du einfach, dass du wirklich mit deinem Kopf, also dass alles nur noch dreht, dass sich alles nur noch dreht und du quasi nicht mehr Ruhe im Kopf hast.
Ja, genau, das sind ja dann auch irgendwie Zukunftsängste, die man dann auf einmal hat, womit man vorher noch gar nicht gerechnet hat, dass sie einen betreffen könnten.
Genau, und vor allem hatte ich mir ja in dem Fall einen Plan gemacht und Übernahmejahr, die Ausbildung, die Abteilung dafür war schon ausgewählt und es war auch alles super. Und ja, dann funktioniert es ja halt auf einmal nicht mehr. Und da könnte jetzt die Fuck-up-Story enden, wenn ich es tatsächlich nicht geschafft hätte. Weil dann hätte ich richtig abgefuckt, um es mal so zu sagen. Aber ich habe heute einfach mal, also das ist der größte Abfuck, den ich bis jetzt in meinem Leben hatte und es war wirklich eine sehr, sehr unangenehme Situation. Aber Gott sei Dank endet diese Fuck-up-Story nicht mit einem, endet sie erstmal, also es ist schon mal ein Unterschied zu deiner Story, die du erzählt hattest, David. Aber vor allem hat sie da am Ende noch ein gutes Ende. Und das ist das Ergebnis quasi, dass dem Scheitern danach eine sehr konzentrierte und arbeitsintensive Zeit gefolgt ist. Und ich glaube, an diese Zeit, das waren dann ungefähr, ich glaube, 4 Monate, die ich dann durchgearbeitet habe. Ich hatte in der Zeit in meinem Zimmer damals zu Hause so ein Flipchart-Papier mit allen Klausuren und allen Daten und den Noten und keine Ahnung was, einfach aufgeschrieben, um das halt nach und nach abzuarbeiten. Und lange Rede, kurzer Sinn. Im Juni habe ich dann meine Bachelor-Thesis endlich abgegeben und war, glaube ich, mit meinem Nerven tatsächlich einfach total am Ende. Im Nachhinein, ich hatte auch richtig abgenommen. Das war echt nicht so eine gesunde Zeit. Und ich habe sie auch tatsächlich nur irgendwie so überstanden, weil ich erstens einen Plan hatte, ich mir den dann ja auch zurechtgelegt habe und zweitens eine Freundin und Freunde hatte, die einfach auf die ich zählen konnte und die mich unterstützt haben. Aber es hätte halt alles nicht sein gemusst, hätte ich halt vorher ein bisschen organisierter gearbeitet. Und ja, das war halt einfach nur eine Zeit, die war halt nur Stress pur. Und ja, das ist so ein bisschen meine Fuck-Up-Story.
Ja, schön, dass du die mit uns geteilt hast. Also ich spreche mal für mich und unsere Zuhörer. weil ich finde das tatsächlich auch eine sehr inspirierende Geschichte, weil es einfach so zeigt, selbst wenn man quasi alles verspielt hat und total niedergeschlagen ist, einfach sich nochmal aufrappeln kann und dann auch durch Freunde, Familie, Bekannte einfach nochmal so viel Hilfe und Support bekommen kann, dass man quasi sich nochmal das Ganze erarbeiten kann und darüber hinaus sogar nochmal besser werden kann. Und dann eben nämlich auch quasi auf eine gescheiterte Geschichte zurückgucken kann und sagen kann, hey, ich habe es geschafft, ich habe es aus dieser Situation geschafft. Nämlich einfach den Kopf wieder aufrecht, waagerecht gemacht und gesagt, jetzt geht's weiter.
Ja, genau das meine ich, genau das ist eine super Sache, die du sagst, weil Scheitern darf nicht das Ende sein. Scheitern gehört dazu, wenn du lebst, wenn du Dinge ausprobierst, und das wird auch nie aufhören. Aber das, wenn du dir eine Art Support Group baust, also Menschen findest, die dich einfach unterstützen, die dir aber auch manchmal sagen, enough is enough, genug ist genug. Ja, also die Moral aus der Geschichte hätte ja auch sein können, bei mir jedenfalls, das ist nichts für dich. Mach was anderes. Ne? Aber
ja.
Das habe ich ja auch als Feedback nie erhalten, sondern das Feedback, weil man, es liegt halt daran, dass du dann einfach faul warst. Und du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Das war immer so das Feedback. Und deswegen Leute zu haben, die dich dann auch einfach unterstützen und die dich auch einfach manchmal ein bisschen pushen. Ja, das brauchst du dann ja auch häufig genug in so einer Situation, wo dann ja auch die, also ich weiß nicht, wie, ja okay, das ist aber mal eine Frage, wie fühlt sich Scheitern eigentlich an? Also für mich fühlt sich das halt immer an, als ob ich wirklich wie, keine Ahnung, einfach falle und dann unten irgendwo aufkomme und es dann, um es mal metaphorisch zu sprechen, um dann wieder nach oben zu gucken und zu gucken, woher kommst du eigentlich und wie du es gesagt hast, wo willst du denn darüber hinaus noch vielleicht hin, dass das so ein, wie als ob man einen Berg hochschaut, der halt unglaublich hoch ist, ne? Also, und es kommt aber, wir hoffen manchmal darauf, dass dann irgendwie ein Aufzug da links oder rechts ist und du direkt da wieder hochfahren kannst, aber meine Erfahrung zeigt mir, dass du einfach dann anfangen musst zu laufen. Und auch wenn es schwer ist, aber du musst die Arbeit machen. Und es ist besser, wenn du sie halt, wenn du sie aufsplitten kannst und du Leute hast, die dich unterstützen. Aber du musst am Ende die Arbeit selber machen. Und du musst auch nach dem Scheitern nicht dich hinlegen und resignieren, sondern du musst das Aufstehen, das Krönchen ein bisschen richten und dann weitermachen.
Auf jeden Fall. Also das wäre ja noch der größere Fuck-up, wenn man quasi schon abgefuckt hat und dann das nicht zugeben will und es selber auch so ein bisschen vor sich verschließt und die Situation hinnimmt und sagt, ja gut, ist jetzt so, kann ich nichts dran ändern. Also kann man auch nicht, wenn man nach vorne schaut, aber dann einfach zu sagen, hey, was habe ich denn falsch gemacht? Und wie du auch schon gesagt hast, dass einfach die Freunde und Familie, der Support sagt, du bist ja nicht auf den Kopf gefallen. Das kriegt man hin, wenn man möchte. Und einfach den nötigen Support geben, um dann entsprechend die Ziele zu erreichen, die man sich dann auch selber gesteckt hat. Oder eben auch zu sagen, ich stecke mir, also ist jetzt nicht auf deinen Fall, sondern generell einfach das Ziel ein bisschen geringer zu stecken und sagen, hey, okay, damit bin ich auch zufrieden, aber das Ziel kann ich erreichen.
Hattest du mal losgelöst von den beiden Geschichten, die wir erzählt haben, weil wir jetzt betont haben, wie wichtig auch quasi so eine Support Group ist, hast du mal, bist du mal gescheitert und wolltest es keinem sagen?
Ich kann mich nicht konkret an einen Fall erinnern, aber kann ich mir gut vorstellen, ja.
Und wie ist der Unterschied? Also du hast ja, wir scheitern ja, also nicht tagtäglich jetzt, aber man scheitert ja einfach, wenn man Dinge probiert. Deswegen, weil wir beide sehr viele Dinge probieren, gehe ich mal davon aus, dass wir beide auch häufig genug scheitern. Wie ist der Unterschied, wenn du dich quasi öffnest, die einer anderen Person gegenüber und wenn du halt dich dazu entscheidest, das für dich zu behalten?
Wenn man es für sich behält, dann ist es trostlos. Man weiß nicht, wohin mit sich. Und irgendwie das Problem ist dann später auch noch da. Also es löst sich ja nicht von selber. Und wenn man dann einfach mit Leuten drüber reden kann, dann merkt man, dass man damit nicht alleine ist, dass andere Leute auch schon in ähnlichen oder vielleicht sogar in der gleichen Situation waren. Und dass es auch bestimmte Tricks gibt, womit man dann einfach doch eben die Dinge machen kann und wo man dann einfach auch wieder Mut tanken kann, Kraft tanken kann, und vielleicht auch sogar wieder Freude daran kriegt, so einen gesunden Ehrgeiz, der einen packt und sagt, hey, ich schaffe das jetzt, ich habe da Bock drauf und ich lasse mich davon nicht runterkriegen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass also es ist immer besser, das zu teilen, auch zu merken, du bist nicht allein damit. Aber wenn ich mal, wenn ich quasi es mal nicht erzählt habe und es irgendwie unter den Teppich kehren wollte, dann habe ich gemerkt, dass sich quasi meine Gedanken so ein bisschen immer und immer wieder im Kreis gedreht haben. Das heißt, ich habe auch manchmal kleines Scheitern zu einem riesigen Elefanten teilweise in meinem Kopf werden lassen. Und als ich mich dann irgendwann mal dazu überwunden habe, das jemandem anderem zu erzählen, ich erinnere mich noch an, also ich erinnere mich an ein Beispiel generell, da hat die andere Person gesagt, ja und? Das passiert doch jedem. Also das ist komplett normal, dass man scheitert. Ich würde mich daran nicht, würde mich an diesem Thema nicht weiter festhängen. Und allein diese Aussage hatte gereicht, um mich quasi wieder auf den Boden der Tatsachen runterzuholen und zu sagen, alles klar, Scheitern gehört dazu, vor allem jetzt in dem Fall. Einfach quasi irgendwie von der Schulter wegschieben und dann weitermachen.
Haken dran, genau, und weiter. Ja, auch wo du sagst, ich finde, es ist wichtig, eine Fehlerkultur, also dass es eine Fehlerkultur gibt. Denn oft ist es in der Gesellschaft so, dass man halt immer von Erfolgen berichtet, von Dingen, die geschafft wurden, aber nicht von Dingen, die schiefgegangen sind oder was Leute daraus gelernt haben, dass sie halt Fehler gemacht haben. Und man sagt ja auch so schön, nur wenn man Fehler macht, kann man daraus lernen. Und deswegen finde ich das Format von diesen Fuck-Up-Nights oder ja, einfach, wo halt Leute darüber erzählen, wo sie gescheitert sind und was sie daraus gelernt haben, total inspirierend, weil man kann nur lernen und Dinge nur besser machen.
Glaubst du, das ist, Stichwort Fehlerkultur, glaubst du, das ist ein Problem irgendwie in Deutschland? Haben wir eine Fehlerkultur? Oder reden wir, also jetzt nicht nur in unserem Kreis, weil ich glaube, bei uns, wir reden da verhältnismäßig offen drüber. Haben wir als Gesellschaft eine funktionierende Fehlerkultur?
Funktionierend würde ich es nicht nennen. Also wir haben schon eine gewisse Fehlerkultur, weil sonst würde es so Fuck-Up-Nights gar nicht geben. Aber wenn ich auch mal für mich gucke, ich bin auch eher jemand, der Probleme dann für sich behält oder Fehler, die er gemacht hat, weil ich immer versuche, ich bin ja so ein bisschen perfektionistisch veranlagt, zu gucken und möglichst keinen Fehler zu machen und über alles schon nachgedacht zu haben, und alles bedacht zu haben und einfach die richtige Entscheidung getroffen zu haben, wo man sich quasi aller Konsequenzen bewusst ist und auch quasi allen negativen Folgen bewusst ist. Und wenn das dann was eintritt, womit man eben nicht gerechnet hat, oder eben, dass dann die falsche Entscheidung war, da muss man sich ja eingestehen, dass man doch nicht alles betrachtet hat und dann eben Fehler gemacht hat. Und deswegen kann ich schon verstehen, weshalb dann nicht alle Fehler zugegeben werden und weshalb es dann vielleicht auch nicht so eine etablierte Fehlerkultur gibt. Oder wie siehst du das?
Ich glaube, es kommt. Also ich glaube, dass da so eine kleine Kulturrevolution in Deutschland so langsam ankommt. Ich glaube aber, dass das vorher gar keinen Stellenwert hatte. Also ich meine, das kann man sich ja auch, sagen wir mal, aus wirtschaftlicher Sicht mal angucken, Risiko einzugehen, ja, einfach mal was auszuprobieren und das Scheitern dann auch ja immer mit einzukalkulieren. Das ist ja per Definition eigentlich eine Unternehmensgründung oder ein Startup oder sowas. Das heißt, das hast du beispielsweise in Amerika, hast du das schon seit Jahrzehnten, dass da Leute dieses Risiko auch eingehen wollen und auch ganz häufig scheitern, nicht nur jetzt in der wirtschaftlichen Lage, die wir jetzt gerade sehen, aber das halt einfach, du kannst natürlich nicht wissen, was die Konsumenten, was die Verbraucher so immer wollen. Aber da wird das ganz klar einkalkuliert, ja, dass du auch scheiterst. Und das ist auch komplett akzeptiert, weil man hat es ja probiert. Und ich glaube, in Deutschland ist es halt immer noch so veranlagt, dass man genau dieses Scheitern bei einer Unternehmensgründung beispielsweise als Fehler, also wirklich nur als Scheitern wahrnimmt und nicht unbedingt, man hat da Erfahrungen gesammelt, man hat es probiert, man wollte sich selbstständig machen. Und ich glaube, dieses Denken, das ist bei vielen Leuten noch drin. Und ich sehe immer wieder Positivbeispiele von Menschen, die super offen mit ihren eigenen Fehlern umgehen. Und das inspiriert mich auch, wie du es vorher schon gesagt hast, auch immer total, diese Fuck-Up-Nights, an denen ich teilgenommen habe, das ist auch, ich erinnere mich daran, dass ein Freund von mir, der mit dabei war, wir saßen nebeneinander und er war sich nicht sicher, ob er jetzt dran teilnehmen möchte, ob er quasi eine kleine Story irgendwie erzählen möchte. Und ja, dann hatte ich ja den Kasten Bier schon angesprochen gehabt und dann haben wir so ein, zwei getrunken und dann ne, ist ja auch gesellig und man kriegt ja mit, man ist nicht der Einzige, der da so Geschichten erzählt. Und er hat dann so seinen Mut zusammengenommen und ist nach vorne gegangen, hat dann, ich weiß gar nicht mehr, wie lange er geredet hatte, er hatte eine relativ kurze, prägnante Fuck-Up-Story mitgebracht und ich fand das mega inspirierend, dass er auch erstens das Interesse hatte, das zu teilen und zweitens er auch in dem Raum, wir uns in dem Raum befanden, wo das nicht nur akzeptiert, sondern auch gewünscht war. Und er, wenn er davon erzählt, jetzt im Nachhinein, das ist für uns beide, war das mit Abstand so der schönste Abend in diesem Kontext. Und ja, aber jetzt, deswegen gibt es diese positiven Beispiele, aber ich glaube, die Mehrheit, vor allem in unserer Gesellschaft, die sieht, ist Fehlern gegenüber noch sehr kritisch eingestellt.
Aber unter anderem deswegen machen wir auch den Podcast, weil es ist ein Thema, was wir beide wichtig finden. Und ich muss zum Beispiel auch gestehen, ich habe mir noch gar keine richtige Fuck-Up-Night angeguckt. Und zur Vorbereitung ein bisschen auf das Thema oder auch um zu gucken, wo sind andere gescheitert, wo bin ich damals vielleicht auch gescheitert. Da bin ich auf den Geschmack gekommen, weil das echt auch Spaß macht, quasi den Leuten zuzuhören und zu sehen, wie sie sich dann wieder aufgerappelt haben und was daraus alles dann Cooles und Schönes entsteht. Nur leider, naja, ist ja jetzt Corona und deswegen ist das alles ein bisschen schwieriger, sich sowas in der nächsten Zeit mir mal wieder anzugucken. Aber da bin ich dann auf jeden Fall wieder dabei und ja.
Ich glaube, es gibt auch Online-Formate quasi, die jetzt quasi etabliert werden, wo auch man über Skype oder sowas daran teilnehmen kann oder auch selber Fuck-Up-Stories erzählen kann. Aber ja, generell, ich bin von dem Format total überzeugt und finde es immer eine spannende Sache.
Was ich auch finde, man muss einfach mehr machen. Einfach ausprobieren, so ein bisschen wie damals als Kind. Einfach Dinge ausprobieren, ohne die Konsequenzen quasi zu sehr im Hinterkopf zu halten. Also so, oh ja, wie könnten mich denn andere dafür, also was könnten andere darüber denken? Weil, ja, ich weiß nicht. Ich habe ja selber das Problem, wie ich es gesagt habe, dass ich immer versuche, keine Fehler zu machen, weil ich eben dieses Perfektionistische habe, dass ich über alles nachgedacht haben muss oder nachgedacht haben will. Und das hält mich halt davon ab, so viele Dinge zu machen. Und das war auch ein bisschen mein Problem bei unserem Podcast, weil ich wollte halt alles möglichst perfekt machen, damit ich weiß, hey, cool, wir können quasi nichts falsch machen, weil ich habe hier über alles nachgedacht. Und du hast dann ja gesagt so, hey, wir haben uns jetzt schon so lange drüber Gedanken gemacht, lass uns doch einfach mal machen. Und das war dann auch genau der richtige Impuls zu sagen, hey, wir machen das jetzt einfach und wie es dann wird, schauen wir mal. Und bisher freue ich mich sehr, dass wir es gemacht haben.
Ja, und vor allem, wir wissen ja noch nicht mal, ob wir vielleicht nicht in einem oder zwei Jahren auch vielleicht gemeinsam auf einer Fuck-Up-Night sind und davon erzählen, wie wir diesen Podcast abgefuckt haben. Also das kann natürlich auch sein. Und ja, ich meine, mir fällt immer, wenn du sagst, einfach mal machen und immer wieder machen, mir fällt einfach das Beispiel oder die Metapher dafür ein. Du weißt ja, ich gehe ja gern klettern und bouldern. Und es ist selten, dass wenn du quasi ein gewisses Level erreicht hast, dass jede Route wunderbar sofort funktioniert. Und beim Bouldern ist das, ich glaube, noch am ähnlichsten, dass du dir die Route anguckst und du versuchst, dann fällst du aus der Wand. Du versuchst, dann rutschst du ab. Du versuchst es. Und wenn du es nicht immer und immer wieder versuchst und dich vielleicht auch manchmal zum Deppen machst, ne? Also so sehe ich jedenfalls aus, wenn ich da immer wieder aus der Wand falle, dann kannst du halt auch nicht damit rechnen, dass du irgendwann das auch schaffst. Und genau das Gleiche kannst du eigentlich in Bezug auf jede andere Sache genauso sagen. Und das ist genau diese, wenn diese Fehlerkultur, ja, die wir gerade angesprochen haben, etabliert würde, ja, ich glaube, dann gibt es auch viele mehr Menschen, die sich halt auch trauen, weil sie wissen, alles klar, wenn ich scheitere, dann gehört das dazu und das ist fein. Aber wenn mehr Leute es halt versuchen, dann werden ja auch umso mehr Leute am Ende erfolgreich die Sache bestehen, die sie halt vorhaben.
Sehe ich genauso. Deswegen macht mehr, probiert euch aus, erzählt, teilt eure Fehler. Denn sonst bekommen wir eben keine so schöne Fehlerkultur, aus der man lernen und sich inspirieren lassen kann.
Ja, heute sind wir mal mit gutem Beispiel vorangegangen und haben einfach mal ein bisschen aus unserem Nähkästchen geplaudert. Danke dir, David, dass du das so ein bisschen erzählt hast.
Ja, danke auch dir, Marvin.
Ich bin gespannt, wie sich die Minimalismus-Story und diese Fuck-Up-Story bei dir noch weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass sie abgefuckt wird, sondern dass es am Ende sogar eine Erfolgsgeschichte sein kann. Da bin ich gespannt drauf.
Ja, ich bin auch davon überzeugt und stay tuned. Zum Minimalismus wird es, wie gesagt, glaube ich, sehr sicher eine Folge geben. Und dann freuen wir uns schon auf die nächste Folge, nächste Woche und verabschieden uns in diesen schönen Sonntag.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Falls ihr auch eine Fuck-Up-Story loswerden wollt, schreibt uns gerne eine Mail oder lasst uns eine Message bei Anchor da. Wir freuen uns immer, von euch zu hören. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao.